NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Isabel Redfern liest die 9. von 14 Folgen des Romans Halbinsel von Christine Bielkau. Annette und Levin, die Nachbarn, sind sich beim Gestalten eines Mosaiks in einem Wasserbecken näher gekommen. Für die alleinstehende Annette ist es ein Wunder, für den viel jüngeren Mann attraktiv zu sein. Sie ist glücklich. Die jungen Leute, die nebenan eingezogen sind, leben unter anderem davon, Entrümpelungen vorzunehmen, den Inhalt zu verwerten und die Häuser für den Verkauf zu renovieren. Levin nimmt Annette zu einem solchen Haus mit. Darin ist eine alte Frau verstorben.
Wie oft die Leute davon schwärmten, nah am Wasser zu leben. Ein Haus mit Blick auf das Meer, ein Gartenstück am Flussufer. Doch selbst ein schmaler, friedlicher Fluss konnte sich in ein Ungeheuer verwandeln, sobald die stürmische Winterzeit anbrach und der verregnete Frühling folgte. Die Frau, die hier allein gelebt hatte, ohne Auto, nur mit einem Fahrrad, hatte offenbar die Nerven besessen, sich von dem Fluss nicht aus ihrem Haus vertreiben zu lassen. In der Küche hing eine alte Junghansuhr an der Wand. Sie tickte unwirklich laut. Durch eine Hintertür mit Fenster konnte ich in einen Anbau sehen. Auf einem Wäscheständer lagen ein Geschirrtuch und ein Lappen. Letzte Handgriffe. So ist das dann. Man spült Geschirr, trocknet es ab, wischt das Becken sauber, hängt das Tuch und den Lappen sorgsam auf, womöglich ohne zu ahnen, dass es zu den letzten Dingen gehört, die man tut, bevor man aus dem Leben scheidet. Johann hatte damals einen halb gegessenen Apfel auf der Küchenablage gelassen, in der Spüle ein Glas mit einem Rest Buttermilch. Diesen Apfel hatte ich weder aufessen noch wegwerfen können. Er war braun geworden, fing an zu trocknen. Ich legte ihn in eine kleine Schale und stellte sie in den Kühlschrank. Meine Mutter, die gekommen war, um mir zu helfen, hatte irgendwann die Küche geputzt, den Kühlschrank ausgeräumt und den Apfel weggeworfen. Als ich es bemerkte, war ich erleichtert, als hätte meine Mutter mir eine schwerwiegende Entscheidung abgenommen. »Wie macht ihr das? Wie geht ihr vor, wenn ihr einen Haushalt auflösen müsst?« Im Prinzip nehmen wir alles einmal auseinander und bringen eine neue Ordnung hinein. Wir fragen, was die Nachkommen behalten möchten. Das wird als erstes geklärt. Der Rest wird uns überlassen und wir entscheiden, was gespendet werden kann und was sich für den Verkauf lohnt. Bei Nachbarn habe ich gesehen, wie fast alles, was nicht eindeutig wertvoll ist, in Tüten gestopft wurde, um es direkt zu entsorgen. Blaue Müllsäcke, prall gefüllt. Wir tun das bewusst nicht. Fast alles hat eigentlich einen Wert. Und sei es, dass es verschenkt oder gespendet wird. Auf Flohmärkten gibt es Leute, die sogar alte Fotoalben kaufen, mit Bildern von Familien, die sie nicht kennen. Frag mich nicht warum, aber sie tun es. Vielleicht mögen sie die Leute auf den Fotos gerade, weil es nicht ihre echten Familien sind, sagte ich. Wir gingen nach oben. Levin öffnete die Tür zu einem Zimmer, in dem ein riesiger Kleiderschrank mit Spiegeltüren stand, ein schmales Bett mit einer orangefarbenen Tagesdecke darauf und ein Tischchen mit einer Nähmaschine. An der Wand neben dem Bett klebten Marienkäfer, Kleeblätter und kleine Comicfiguren. Er zog einen Stuhl zum Fenster, öffnete es, kletterte auf das Vordach, unter dem sich der Anbau hinter der Küche befand. Er stellte den Korb ab und reichte mir die Hand. Ich stieg auf die Fensterbank, ließ mich herunter und wir setzten uns auf das warme, trockene Holz. »Das hält hoffentlich«, sagte ich. Aus dem Korb holte er Wein und Gläser, breitete das Geschirrtuch aus, legte darauf Brot, Frischkäse, Oliven, eine Schale mit Brombeeren und Aprikosen. Dann sah ich es. Vom Vordach aus konnte man auf den Fluss blicken. Die Sonne stand nicht mehr hoch. Im Westen war der Himmel bereits orange verfärbt. Auch die Wasseroberfläche strahlte in seinen Farben. Die Baumkronen dahinter zeichneten sich dunkel ab. Ich trank etwas Wein, aß ein Stück Brot. Die Aprikosen waren matschig und süß. Danke, dass du mich hierher gebracht hast, sagte ich. Ansonsten redeten wir wenig und ich verlor das Zeitgefühl. Wir lagen eng beieinander auf dem warmen Holzdach, hielten uns an den Händen wie Teenager. Irgendwann öffnete ich kurz die Augen und bemerkte, dass es längst angefangen hatte zu dämmern. Levin setzte sich auf. »Sollen wir schwimmen gehen, bevor es dunkel wird?«, fragte er. Die Sonne verschwand hinter den Bäumen. Alles war in tiefes, leuchtendes Blau und Violett getaucht. Ich stieg langsam die ersten drei Stufen der Leiter hinab, spürte das kühle Wasser am Rücken, erschauderte, doch dann lehnte ich mich zurück und legte mich hinein. Der Fluss war glatt und friedlich. Das Ufer spiegelte sich darin. Ich bewegte sachte die Arme und Beine, schaute umher, war umgeben von diesem Blau. Ich musste nichts tun, als in diesen Farben zu baden, zu schwimmen, mich treiben zu lassen. Ich fühlte mich so leicht wie lange nicht mehr. Lin trug zwei schmale Polstersessel nach oben, dazu einen Beistelltisch, der wie aus den 50er Jahren aussah. Sie hatte die gebrauchten Möbel günstig aus dem Fundus nebenan erstanden. Ich klopfte an die angelehnte Tür, um einen Blick in ihr Zimmer zu werfen. Die neue Wandfarbe, dieses Blau-Grau-Grün, ließ alles geräumiger, erwachsener wirken. Der wuchtige Kleiderschrank stand nun an der Wand hinter der Tür und nahm weniger Raum ein. Sie musste ihn allein dorthin geschoben haben. An seiner alten Stelle hatte sie die Sessel und den Tisch platziert. Über das Bett war eine Tagesdecke aus Wolle gebreitet, die sie sich vor kurzem bestellt hatte, dazu Kissen in verschiedenen Größen. Das Bett wirkte wie ein großes, weiches Nest. Das Zimmer war zu einer Art Mini-Wohnung geworden. Ihr neuer Job beim Bäcker und der Aufwand, mit dem sie sich hier einrichtete, das zusammen gefiel mir nicht. Es war, als würde sie mit vollem Tempo in die falsche Richtung fahren, zurück statt vorwärts. Sie hätte sich ein eigenes Leben aufbauen sollen, allein mit Freunden oder einem Partner, wie und wo sie wollte, aber doch nicht in ihrem alten Kinderzimmer, mit ihrer Mutter unter einem Dach. Ich kam nicht dagegen an, mir vorzustellen, wie die Zeit vergehen würde, wie Lin weiterhin beim Bäcker arbeiten und hier in diesem Zimmer wohnen würde. Und dann? Müsste ich sie irgendwann aus diesem Nest stoßen? Wäre ich dazu überhaupt in der Lage? Würde ich das übers Herz bringen? Und wie würde sich das auf unser Verhältnis auswirken? Neben dem Schreibtisch lehnte die Magnettafel an der Wand, die ich in ihrer Berliner Wohnung gesehen hatte. Sie war noch immer in das Laken gewickelt. Lin schien sie seit dem Umzug nicht angerührt zu haben. »Darf ich mir das mal ansehen?«, fragte ich und zeigte auf das große, verhüllte Rechteck. »Wenn du möchtest, klar«, sagte sie, stand auf und hob die Tafel auf das Bett, schlug den Stoff auseinander und legte sie oben auf. Ich betrachtete die Diagramme und Bilder, überflog die Notizen. Auf manchen Zetteln waren mehrere Sätze notiert, auf anderen nur einzelne Begriffe. Renaturierung, Pariser Abkommen, CO2-Zertifikate. Dazu die Namen von Ländern, Tansania, Simbabwe, Indonesien, Schottland, Peru, Neuseeland, Australien. Woran arbeitest du da? Habe gearbeitet, sagte sie. Okay, woran hast du gearbeitet? Korrigierte ich mich. Das war für meinen Vortrag. Über die Widerstandskraft bestimmter Baumarten? Das war geplant. Ich habe mich aber umentschieden. Es geht um Konzerne und Investmentfonds, die weltweit massiv Wald oder Land zum Aufforsten kaufen, sagte sie. Um damit CO2-Zertifikate, Carbon Credits, zu erwirtschaften. Damit wollen sie ihren Ausstoß von Treibhausgasen ausgleichen, freiwilliger Emissionshandel. Ich wollte darüber sprechen, welche Probleme und Nachteile weiterhin ignoriert werden und was das über uns alle eigentlich aussagt. Mir fiel auf, wie sich ihre Art zu sprechen veränderte. Ganz anders als die müden und muffigen Drei-Worte-Sätze, die ich in den vergangenen Wochen so oft von ihr gehört hatte. An dem Thema sei nichts neu, fuhr sie fort. Doch die Dimensionen des Marktes würden wachsen und die Schwächen wären offensichtlich. Kannst du mir das genauer erklären? Fragte ich. Sie nickte okay, setzte sich auf die Kante ihres Schreibtisches. Bäume speichern CO2. Das ist ja was Gutes. Doch Investmentfonds, Firmen und Stiftungen kaufen Wälder und Flächen zum Aufforsten, wo es nur geht. Die Erde wird inzwischen förmlich abgescannt auf der Suche nach brauchbarem Land, oft im globalen Süden, aber nicht nur. Dann wird kalkuliert, wie viel Kohlendioxid durch ein Projekt, einen wachsenden oder bestehenden Wald, theoretisch, sie betonte das Wort, über die Jahrzehnte reduziert werden könnte. Mit den Zertifikaten, die es dafür gibt, dürften die Unternehmen ihren CO2-Ausstoß kleinrechnen. Sie können sagen, dass sie zu so und so viel Prozent klimaneutral sind, was auch immer das heißt. Oder sie verkaufen ihre Zertifikate an andere Unternehmen. Die Preise steigen und werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Lynn hatte seit den Tagen im Krankenhaus so gut wie kein Wort über ihre Arbeit verloren und ich hatte nicht nachgefragt, um sie in Ruhe zu lassen. Ich hatte es vermisst, mich mit ihr zu unterhalten, darüber, womit sie sich beschäftigte. Wenn sie mich früher während ihres Studiums an ihren Themen teilhaben ließ, mir einen kleinen Vortrag hielt und mir ein neues Wissensfeld eröffnete, hatte ich fasziniert zugehört. Es hatte mich mit Stolz erfüllt. Manchmal, wenn ich mich schwer tat zu verstehen, wovon sie genau redete, hatte es mich ein wenig eingeschüchtert und ich hatte versucht, mir das nicht anmerken zu lassen. Ich setzte mich auf einen der Sessel. Ist vielleicht eine naive Frage, aber ist Wald bewahren oder aufbauen nicht besser als gar nichts zu tun? Ob das nun diese Zertifikate einbringt oder nicht? Die Frage ist gar nicht so naiv, sagte sie. Es zweifelt ja niemand daran, dass Naturschutz richtig ist. Organisationen und Stiftungen, bei denen es wirklich nur darum geht, gibt es auch viele. Natürlich ist das etwas sehr Gutes, unverzichtbar. Aber es käme darauf an, wie das Ganze ablaufe. Manche kaufen das Land, oft ohne Rücksicht auf die heimische Bevölkerung, erklärte sie. Für ihre Waldpläne schaffen sie ohne Absprache mit den Einheimischen Agrarflächen ab, was den Leuten ihre Lebensgrundlage nimmt. Sie treiben mit ihrer Nachfrage die Hektarpreise hoch, die sich die Bevölkerung dann nicht mehr leisten kann. Sie redete zügig und fließend. Sie hatte das sicher schon so viele Male vorgetragen oder diskutiert. Manchmal gibt es für den Waldbau staatliche Förderung und Steuervorteile. Und obendrauf das Geschäft mit den Zertifikaten. Wald ist ein Investment, aber selten für die Leute, die direkt dort leben. Ich hatte die Begriffe Emissionshandel und CO2-Zertifikate viele Male gehört und gedacht, ich wüsste, worum es ging. Doch eigentlich hatte ich noch immer nicht verstanden, was das bedeutete, ein Zertifikat, was das wirklich war. Das Wort erinnerte mich an Urkunden, die sich die Leute gerahmt hinter den Schreibtisch hängten. Ich musste an Gesellschaftsspiele denken, an Fantasiegeld aus dünnem Papier, an die bunten Schuldscheine im Spiel des Lebens. Lynn lächelte, als ich das sagte. Sie stimmte mir zu. Es ist auch nicht zu verstehen. Es ist ein Konstrukt, das erschaffen wurde, damit vieles wirtschaftlich so weitergehen kann wie bisher, so lange wie möglich, sagte sie. Sie lehnte die Magnettafel nun gegen die Wand, sodass wir sie beide gut betrachten konnten. Okay, ein plakatives Bild, sagte sie. Stell dir eine Ehe vor. Du hast ständig Affären und belügst deinen Partner. Du weißt, dass du dein Verhalten ändern musst. Es wären ehrliche Gespräche, eine Paartherapie oder sogar eine Trennung angesagt. Aber du willst nichts ändern. Für dich wäre am besten, wenn alles so bleibt, wie es ist. Du erfindest ein Lösungsmodell. Du bezahlst eine andere Person dafür, in ihrer Ehe zu 100% ehrlich und treu zu sein. Dafür bekommst du Zertifikate, die dir bescheinigen, alles in Ordnung, kompensiert und abgegolten. Mach weiter wie bisher. Als ob dieser Deal dein Verhalten ungeschehen machen würde. Als ob dein Handeln nun keine Konsequenzen hätte. Aber so ist es ja nicht. Sie zeigte auf ein Diagramm mit Jahreszahlen. Denk an das Pariser Klimaabkommen. Bis 2030 würden viele Unternehmen ihre Ziele nicht ohne weiteres erreichen. Sie könnten ihren CO2-Ausstoß nicht ausreichend reduzieren. Was machen die dann? Zertifikate kaufen, um zu kompensieren. Und 2050, wenn die EU zu 100% klimaneutral sein soll, auch dann werden alle, die das nicht schaffen, Zertifikate kaufen. Die Nachfrage wird durch die Decke gehen. Wald ist wie ein Rohstoff. Der wird Milliarden bringen. In den Markt wollen viele rein. Sie öffnete das Fenster weit, ließ frische Luft ins Zimmer. Von fern hörte ich das leise Surren einer Landmaschine. Ich fühlte mich beschämt, weil ich so wenig Ahnung davon hatte, wie die Zukunft, die Probleme, die Ressourcen, die Verteilung, wie das alles wirklich verhandelt wurde. Womit sich meine Tochter seit Jahren beschäftigte, um zu lernen, wie sie etwas an diesen Systemen verbessern konnte. Und nur weil man zum Beispiel Wald kauft und groß ankündigt, ihn zu schützen, hat man noch nichts gegen Treibhausgase getan. Der Wald war ja schon da. Ich müsse es mir so vorstellen. Jemand kauft einen Baum und möchte Credits dafür, dass er diesen Baum nun gerettet hat. Aber wovor denn gerettet? Das würde nur Sinn ergeben, falls der Baum ansonsten abgeholzt worden wäre. Aber stimmt das denn wirklich? Wäre der Baum gefällt worden? Vielleicht wäre der Baum auch ohne neuen Käufer unversehrt geblieben. Der Schutz kann behauptet sein. Und was ist mit all den unwägbaren Bedingungen, Unwetter und Trockenheit, Brände und Käferbefall? Wer kann das alles jemals vorhersehen oder überprüfen? Trotzdem basiert ein ganzes Geschäftssystem auf hypothetischen Berechnungen. Es ist Wunschdenken, ein Luftschloss. Also ja, im Prinzip hast du recht. Zertifikate sind wie das Papiergeld in Monopoly, wie die Schuldscheine in Spiel des Lebens. Auf einem Zettel an der Magnetwand las ich »Die Wohltätigen«. Es klang für mich wie der Titel einer Geschichte, eines Films oder eines Theaterstücks. Mehrdeutig, anklagend vielleicht. »Wer ist damit gemeint?«, fragte ich und zeigte auf die Notiz. »Und sind die Wohltätigen wirklich wohltätig oder ist das ironisch?« »Für mich sind das alle, die ihre Investitionen als großen, gemeinnützigen Einsatz darstellen«, aber kein Wort über die Konsequenzen für die Regionen und ihre Menschen verlieren und auch kein Wort über das Geschäft mit Zertifikaten. Sie würden der Öffentlichkeit erzählen, wie viel Geld sie in den Erhalt und Aufbau von Wäldern steckten, zurück zur Natur, Artenschutz, biologische Vielfalt. Sicher, wer würde das nicht wollen? Doch die Verdrängung der heimischen Bewohner, in manchen Regionen die Zerstörung ihrer Häuser, die tiefgreifende Veränderung von Besitzverhältnissen, dieser gesamte Prozess der Aneignung, darüber würde kaum jemand reden. Wie Feudalherren prägen sie ganze Landstriche, in denen sie selbst nicht einmal leben, sagte sie. Vielleicht eröffnen sie noch ein hübsches Landhotel, ein Forest Retreat. Die Dorfbewohner dürfen dann als Hausmeister oder Zimmermädchen dort arbeiten. Sie treten als Wohltäter auf, während sie aus dem größten Notstand unserer Zeit ein Geschäftsmodell machen. Sie rieb sich die Augen. Sie schien müde zu sein. Etwas verkürzt dargestellt. In meinem Vortrag erkläre ich alles genauer. Es ginge ihr nicht mal darum, dass alle Formen des Emissionshandels abgeschafft gehörten. Es dürfe nur nicht so ungeregelt laufen. Wo es um Profit geht, wird zu oft beschönigt und gelogen. Aber diese Wohltätermärchen kämen bei den Leuten gut an. Wir möchten lieber glauben, dass die Welt gerettet werden kann, dass jemand das für uns übernimmt. Es beruhigt unser Gewissen.
Darf ich ihn lesen? Fragte ich.
Wenn du möchtest.
Ich erinnerte mich daran, wie begeistert sie gewesen war, als sie mir von der Aussicht auf die Stelle in Berlin erzählt hatte. Die Aufgaben passten zu ihrem Fachbereich. Umweltmanagement, die Planung und Kalkulation von Naturschutzprojekten, das Gehalt mehr als fair. Von Lünd aus war sie nach Berlin gefahren für das Vorstellungsgespräch. Aufgeregt war sie gewesen, euphorisch nach der Zusage.
Die Leute, für die du gearbeitet hast, wo stehen die in all dem?
Bei den Wohltätigen.
Die Aufforstungsprojekte, die sie für Konzerne und Fonds entwickeln, sehen vorbildlich aus, sagte sie. Aber sie sind alles andere als vorbildlich.
Sie brauchte 3 Monate, bis sie diesen ganzen Zyklus verstanden hatte. Danach sei sie nur noch geblieben, weil es sie interessierte.
Und vor der Tagung hast du gekündigt?
Sie nickte.
Langsam begann ich zu verstehen.
Dein Vortrag wird Ihnen nicht gefallen haben, sagte ich.
Nein, nicht besonders, vorsichtig gesagt.
Sie zog die Schultern kurz hoch.
Aber ich habe ja nur ein paar Minuten geschafft. Dann hat mein Kreislauf versagt.
Im Saal saßen einige Kollegen und 2 Leute vom Vorstand der Holding, die wir beraten haben, zu der auch das Hotel gehört. Ich musste mich vorher auf dem Klo übergeben, sie zögerte. Ich habe mich vor ihnen gefürchtet.
Außerdem, eine kleine bezeichnende Pointe, fuhr sie fort, diese Holding betreibt unter anderem eine Privatjet-Charterfirma.
Da genügten selbst die gekauften Bäume nicht, um all das Kohlendioxid zu absorbieren, das die Flugzeuge ausstießen.
Die Holding sollte besser ihre Charterfirma einfach dicht machen. Dann müsste sie den Menschen in Peru, Brasilien oder Simbabwe auch nicht mehr das Land wegkaufen.
Alle, die solche Abläufe vernünftig und normal finden, müssten als die Verrückten dastehen und nicht diejenigen, die auf diesen Irrsinn hinweisen, sagte sie.
Sie ging hinüber zum Bett und hockte sich im Schneidersitz auf die Tagesdecke. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. So sehr liebte ich sie in dem Moment. Das Wundersame war, dass ich in ihrem Ausdruck den Kleinigkeiten, wie sie die Lippen ein wenig verzog oder sich die Augenlider rieb, dass ich in dieser erwachsenen Frau das Kleinkind sehen konnte, sogar noch das Neugeborene, das ich in diese Welt gebracht hatte. Zugleich war die Distanz zwischen damals und heute so unendlich groß, als wären die kindliche und die erwachsene Lin 2 grundverschiedene, voneinander völlig unabhängige Menschen. Es ist schwierig, diese Projekte zu kritisieren, ohne wie eine alarmistische Untergangsprophetin zu klingen, sagte sie.
Diese Quelle ist vergiftet. Der gesamte wirtschaftliche Aufschwung unserer Stadt beruht auf einer Lüge.
Ich musste an ein Theaterstück denken, das ich vor kurzem nachts, als ich nicht schlafen konnte, auf dem Laptop im Bett gesehen hatte. Ein Volksfeind von Henrik Ibsen. Eine aktuelle Inszenierung, die ich in einer Mediathek gefunden hatte. Das Stück hatte ich einmal mit Johann gesehen. Dr. Stockmann, der Arzt eines kleinen, aufstrebenden Kurortes, entdeckt, dass das Heilwasser, mit dem die Patienten behandelt werden sollen, durch die Industriegifte einer nahen Gerberei belastet ist. Er hat das Wasser untersuchen lassen. Die Ergebnisse der Messungen sind eindeutig. Anfangs wird ihm zugehört. Alle sind dankbar. Er wird von den Leuten gefeiert, weil er verhindert, dass Patienten erkranken, womöglich sterben, und weil er den Kurort davor bewahrt, in Verruf zu geraten. Doch nach und nach kippt es ins Gegenteil. Sein Bruder, der Stadtvogt, rechnet ihm vor, was die Umbauten der Wasserleitungen und die vorläufige Schließung des Kurortes kosten würden. Wie groß die Verluste wären, wie schlecht das für die Menschen im Ort wäre, was für eine Zumutung für alle.
Ich erinnerte mich an die Stelle, als der Stadtvogt den Bericht aus dem Labor über das vergiftete Wasser liest und sagt, nein, er sei nicht überzeugt. Wissenschaftliche Fakten, Ansichtssache. Das Stück hatte Ibsen Anfang der 1880er Jahre geschrieben. Die Stimmung im Kurort schlägt um, gegen Dr. Stockmann und seine Warnung vor dem vergifteten Wasser. Die Leute wollen davon nichts mehr hören, sie werden wütend, erklären den Doktor zum Lügner. Ein Mann, der seine Stadt auf diese Weise beschimpft, muss ein Feind der Gesellschaft sein. Etwas in der Art sagt der Stadtvogt zu seinem Bruder. Stockmann wird zum Volksfeind erklärt. Am Ende wird er beschimpft, von einem Mob verfolgt. Er verliert seine Arbeit, seine Familie wird schikaniert, Steine fliegen durch das Fenster. Seine gesamte Existenz wird zerstört, weil er eine unbequeme Wahrheit ausspricht. Das war alles ziemlich mutig von dir. Das weißt du, oder? Keine Ahnung, mutig. Das sagt sich leicht und klingt immer so schön, antwortete Lynn. Ich bin in Ohnmacht gefallen, bevor es wirklich ernst wurde. Trotzdem. Mein Vortrag liest sich noch nicht mal herausragend. Kein bisschen originell. Alles, was da steht, ist lange bekannt. Das ist es ja. Alle haben das alles viele Male gehört. Die Sprache ist aufgebraucht. Emissionen, Erderwärmung, Extremwetter, superreiche Privatjets, Yachten. Jeder Begriff nur noch ein Klischee. Die Leute können es nicht mehr hören. Klima und Krise, es nervt sie. Klimaschutz ist fast ein Unwort. Man muss sich gut überlegen, ob man es verwendet, wenn man möchte, dass einem noch irgendjemand zuhört. An den Fakten würde das nichts ändern. Sie würden dadurch nicht weniger wahr. Aber sie glaube nicht mehr daran, dass Menschen sich durch Fakten beeinflussen ließen. Darum ging es mir wohl. Ich wollte zeigen, welchen unglaublichen Aufwand wir betreiben, um uns zu belügen und belügen zu lassen, sagte sie. Stockmann würde dir zustimmen. Wer? Nicht so wichtig. Mich überkam ein Gefühl von Wehmut. Was machte sie hier? Hier? Warum verkroch sie sich, statt mit ihrem Wissen und ihrem Verstand hinauszugehen und sich mitzuteilen? So abzutauchen? Das konnte sich für sie doch nicht gut und richtig anfühlen. Sie schien zu ahnen, dass ich sie gleich wieder in ein Gespräch darüber verwickeln könnte. Ich glaube, ich muss mich kurz hinlegen, mir schwirrt der Kopf, sagte sie, stand auf und ließ die Rollos herunter. Wo um alles in der Welt sollte die Zuversicht herkommen für junge Menschen wie Lynn? Woher? Doch vor ihr hätte ich einen solchen Gedanken nie ausgesprochen. Es hätte sich angefühlt wie ein Offenbarungseid. Versäumnis und Betrug zugleich. Ich hatte Lynn die Zukunft als großes Versprechen verkauft. Das war es, was Eltern taten, um ihren Kindern Schwung zu geben. Ich hatte ihr die Welt angepriesen, mit allen Vorzügen und Möglichkeiten. Aber dabei hatte ich die horrenden Mängel verharmlost oder ganz verschwiegen. Lauter Halbwahrheiten. Ich ging zur Tür und sah beim Hinausgehen, wie Lynn das Laken zurück über die Tafel mit den Notizen hängte.
Isabel Redfern mit der 9. von 14 Folgen aus dem Roman Halbinsel von Christine Bielkau. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen, das Hörbuch im Hörverlag. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. In den USA ist der Weg frei für das umstrittene Steuer- und Ausgabenpaket von Präsident Trump. Nach dem Senat hat auch das Repräsentantenhaus für die Pläne gestimmt, wenn auch nur mit knapper Mehrheit. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Damit kann Trump das Gesetz wie vorgesehen zum heutigen Nationalfeiertag in Kraft setzen. Das Gesetz umfasst einerseits umfangreiche Steuererleichterungen für Unternehmen und Bürger, andererseits sind massive Kürzungen bei Sozialleistungen vorgesehen, etwa beim Gesundheitssystem Medicaid, womit viele Geringverdiener und Menschen mit Behinderung unterstützt werden. Weiterer Punkt: milliardenschwere Ausgaben, um die Einwanderungspolitik zu verschärfen und Einschnitte bei Förderungen im Bereich des Klimaschutzes.
Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht massiv angegriffen. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurden mehr als 500 Drohnen, 11 ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karl Schreiber.
Bei den Russen